Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wegen der Corona-Pandemie war auf deutschen Seen und Flüssen in diesem Sommer wohl so viel Betrieb wie selten zuvor. Schließlich sind viele Urlauber hier geblieben und hatten auf dem Wasser tolle Voraussetzungen, Abstand zu halten. Aber schon seit Jahrzehnten ist Segeln ein beliebter Outdoor-Sport. Und den lernt man meistens auf den sogenannten Optimisten. Das sind leichte und quasi unsinkbare Einhandjollen, auf denen auch viele Profisegler angefangen haben. Aber wie der Weg vom Opti-Segler zum olympischen Team hart am Wind mit Kurs auf Gold aussieht, das beschreibt uns Regina Kusch.
Was mich am Segeln fasziniert, ist, dass man auf dem Segelboot für eine gewisse Zeit ganz autonom vom Rest der Welt existieren kann.
Also unser Ziel ist auf jeden Fall, eine Goldmedaille bei den Spielen nächstes Jahr zu gewinnen.
Das ist ein Sport in den Elementen. Die Elemente können echt rau sein.
Man muss Kentertraining lernen, weil mein Vater sagt immer, wenn ich nass werde, dass ich ein Segler bin. Weil Segler werden manchmal nass.
Ich kann zum Beispiel wenden, halten, Kurven, also nach rechts und nach links und geradeaus fahren. Naja, ich fahre eher schneller. Vielleicht 15?
Wir fahren Geschwindigkeiten bis an die 30 Knoten. Und unter Deck ist das wie in einem Rennwagen. Da gibt es keinen Luxus. Also ist alles auf Leistung reduziert.
So unterschiedlich ihre Segelambitionen auch sein mögen, sie haben alle etwas gemeinsam. Der Einhand-Weltumsegler Uwe Röttgering und die deutsche 470er Frauencrew Friederike Löwe und Anna Markfort, Lino, Johann und Sophie, die noch Anfänger sind, und auch der Offshore-Racer Robert Staniek. Alle haben auf einem Opti angefangen. Die Optis oder Optimisten, wie sie eigentlich heißen, sind leichte Einhandjollen. 2,30 Meter lang, 1,16 Meter breit mit 3,5 Quadratmetern Segelfläche, die aussehen wie Seifenkisten mit einem kleinen Segel. Für Martin Schlaf, der in Berlin für die Optimistenausbildung verantwortlich ist, das optimale Einsteigerboot.
Ich bezeichne sie ja auch immer als Badewanne, warme Schüssel, wie auch immer. Es ist ein ganz einfaches Boot, was auch keine Lenzer hat. Also wenn Wasser drin ist, muss man das Wasser mit einer Pütz rausholen selber. Dann sind da drei Auftriebskörper drin, dass das Boot eben nicht untergeht. Ein Steckschwert, ganz einfache Schotführung, ohne Klemmen. Also das ist alles super einfach gehalten. Und es kommt trotzdem vorwärts. Man kann es manchmal gar nicht glauben, dass so ein Boot auch relativ schnell die Welle runterfahren kann.
Landestrainer Martin Schlaf ist ständig auf der Suche nach besonders talentiertem Segelnachwuchs, den er dann für Wettkämpfe trainiert. Mit 6, 7 Jahren beginnen die Kinder in der Regel und lernen ganz alleine, ein Boot zu steuern. Wichtig ist für die Trainer, möglichst früh den Wettkampfgeist zu fördern. Auch Lino, Sophie und Johann aus dem Anfängerkurs im Potsdamer Yachtclub verfügen schon über erste Regatta-Erfahrungen.
Die Quietscheentchen-Regatta, da musste man so Quietscheentchen oder Tennisbälle einsammeln. Da standen jeweilig Nummer drauf.
Und das waren 19 Kinder. Ja. Da waren so 3 Tonnen. An der letzten Tonne wurden die Quietscheentchen und Tennisbälle verstreut. Man hat hier gestartet und dann musste man hier rüber zur Tonne.
Wir sind auch am Wind gefahren, deswegen mussten wir kreuzen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber ich bin Zweiter geworden und habe eine Käppi bekommen.
Und ich bin Dritter geworden und Johann Vierter. Ich wurde Vierter.
Wir fangen also mit allen Themen schon an, die für Segler wichtig sind. Also von Wettfahrtregeln, wir machen viel Taktik. Dann machen wir natürlich auch noch ein bisschen Meteo, also Wolken, Strom. Wie entsteht Strömung? Was spielt das für uns für eine Rolle beim Segeln? Bootsbau, Trim. Ja, wie trimme ich mein Boot, dass es schnell fährt? Also erstmal die Grundlagen und es wird ja dann in den nächsten Bootsklassen komplexer und dann auch noch intensiviert. Aber ansonsten lerne ich schon eine ganze Menge.
Martin Schlaf verlangt den Kindern allerhand ab. Die Theorieprüfungen für die Segelscheine sind sehr umfangreich. Und wer nicht lernt, den Wind optimal zu nutzen, verschenkt im Wettkampf kostbare Zeit.
das begeistert mich am Segeln. Dieses vielfältige Wissen, was in so ein Regattaergebnis einfließt. Man muss vorm Start schon wissen, auf welcher Startseite starte ich, weil da der Wind besser ist. Auf welche Kreuzseite muss ich? Wie ist der Kurs? Den muss ich mir natürlich merken. Dann Vorwind, Dreher erkennen, Windböen. Und das begeistert mich an dieser Sportart. Dass nie eine Wettfahrt gleich ist.
Ja, ich bin ein totaler Fan vom Wettkampf an für sich, weil man muss dann irgendwie alles abrufen in dieser komplexen Sportart. Man braucht ein starkes Team, was irgendwie total anzeckt, mit einem guten Team, mit viel Vertrauen, mit viel Fähigkeiten, das zusammenzuführen, zusammen zu trainieren, zusammen zu schweißen und dann so eine harten Prüfung zu bestehen. Das ist eigentlich das, was mich total antörnt an dieser Sportart.
Auch Starboot-Weltmeister Robert Staniek war eine Zeit lang im Training von Martin Schlaf. Obwohl man Robert Staniek zunächst zum Judosport verdonnert hatte, setzte sich der heute 39-jährige Profisegler durch und begann mit 11 das Segeln auf dem Berliner Müggelsee, wo er fast jedes Wochenende an einer Regatta teilnahm. Erfolgreich bei zahlreichen Meisterschaften holte er 2012 bei den Olympischen Spielen in London den 6. Platz mit dem Starboot. Eine gute Ausgangsbasis für eine erfolgreiche Medaillenjagd bei den nächsten Spielen, 4 Jahre später. Doch der Weltseglerverband strich 2012 das knapp 7 Meter lange Zweimann-Kielboot aus dem olympischen Programm und Robert Staniek wollte nicht in eine andere Bootsklasse wechseln.
Dann habe ich so das Ocean Race angepeilt und bin dann im Prinzip reingewachsen, so ein bisschen in die Offshore-Welt und dann hat mir diese Disziplin aber auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Hochleistungssport auf hoher See, das war für Robert Staniek eine neue Herausforderung, an seine Grenzen zu gehen.
Das Fastnet-Rennen, was wir letztes Jahr gesegelt sind, ist schon ein richtiger Offshore-Klassiker, ein hartes Rennen, wo es ja auch 1979 irgendwie knapp 20 Todesfälle gab, was so legendär in die Geschichte eingegangen ist, leider. Wenn man dann plötzlich so auf dem Atlantik ist und das knallt da ordentlich und dann merkt man schon, wie klein man als Mensch ist und wie schlau und ja, weise man auch teilweise agieren muss mit seinen Kräften, mit dem Material. Wir segeln ja nonstop. Es gibt Rennen, die dauern 5, 6, 7 Tage. Da schläft man vielleicht in Summe 6, 7, 8 Stunden, wenn es extrem kommt. Also man geht wirklich jeder für sich und mit dem Team total an die Grenze. Man schießt sich teilweise sehr, sehr blau.
Die Hochseejachten sind 60 Fuß, also knapp 20 Meter lang, mit einer Masthöhe von etwa 30 Metern. Sie sind extrem breit, um stabil zu sein für die Rennen um die Welt. Gleichzeitig sind sie so leicht wie möglich gebaut, um optimale Geschwindigkeiten zu erreichen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Als erste deutsche Segeljacht hat die Ilbruck das Volvo Ocean Race gewonnen. Insgesamt 8 Boote waren im September vergangenen Jahres in Southampton gestartet und erreichten nach mehr als 60.000 Kilometern am Abend die Kieler Förde.
Mit dem spektakulären Sieg der Ilbruck am 9. Juni 2006 schaffte es der Hochseesegelsport zum ersten Mal in die Hauptnachrichtensendung der Tagesschau. 1973 startete die erste Regatta rund um die Welt, damals noch als Volvo Ocean Race, die als eine der härtesten Herausforderungen im Segelsport gilt. Start ist in Europa. Die Route führt dann durch den Atlantik, umrundet Afrika am Kap der Guten Hoffnung, geht weiter durch den Indischen Ozean, über den Südpazifik und rund um Kap Horn nach Süd- und Nordamerika und von dort wieder zurück nach Europa. Vor allem im Südpazifik herrschen Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern und die Wellen werden bis zu 30 Meter hoch. Für Robert Staniek ist das inzwischen die anspruchsvollste und schönste Art des Wettkämpfens geworden, die allerdings bisher viel zu wenig gewürdigt werde.
Es sind mittlerweile zigtausende Leute auf dem Himalaya gewesen, aber wenn man zum Beispiel die Vendée Globe betrachtet, das sind nicht mal 100 Mann, die einhand nonstop um die Welt gesegelt sind. Ja, also das ist wirklich eins der letzten großen verbleibenden Abenteuer. Also man bewegt sich mit diesen Etappen teilweise durch Seeabschnitte, die sind nicht mehr menschlich assistierbar. Hey, so you wanna be
first? You gotta do work. 20 Jahre lang gewann kein deutsches Boot mehr das spektakuläre Rennen. Robert Staniek will das ändern. Zusammen mit Teammanager Jens Kufall und Michael End gründete er den Rennstall Team Germany. Weil der Weltseglerverband das Mixed Offshore als neue olympische Disziplin eingeführt hat, sind für Staniek die Olympischen Spiele wieder interessant geworden. Sie sollen 2024 in Paris stattfinden. Auch daran wollen die deutschen Offshore-Segler teilnehmen. Teammanager Jens Kufall hat seine Hausaufgaben gemacht.
Wir haben in der Zwischenzeit zwei Firmen gegründet. Wir haben nicht zuletzt natürlich einen der wichtigsten Schritte gemacht. Wir haben ein Boot gekauft, das uns ja im Moment von sehr vielen Kampagnen unterscheidet. Ich war von Anfang an davon überzeugt, dass man erstmal eine gewisse Vorleistung erbringen muss, damit man auch ernst genommen wird, sowohl von der Konkurrenz, also von der sportlichen Seite vom Ocean Race selber, als auch von den Sponsoren. Und da haben wir uns schon ein ziemliches Stück vorgearbeitet, was natürlich toll ist. Ja.
Einstein heißt die knapp 20 Meter lange Imoca-Rennjacht, die neu gut 6 Millionen Euro kostet. Sie ist ausgestattet mit Computertechnik, die an ein Space Shuttle erinnert und gilt als Formel 1 unter den Hochseejachten. Das Team hat bereits mehrere Rennen erfolgreich bestritten. Im Herbst soll der Racer für die Weltumsegelung noch mit Auftriebsflügeln, sogenannten Foils, ausgestattet werden, die mindestens eine halbe Million Euro kosten. Es wird keine reinen Männercrews mehr geben. Vier Männer, eine Frau und ein Onboard-Reporter, der eine mediale 24-Stunden-Präsenz garantieren soll, müssen sich als Team aufeinander verlassen können. Die medizinische Versorgung soll ein Crewmitglied übernehmen können, wenn mal Verletzungen genäht werden müssen oder ein schmerzender Zahn zu ziehen ist. Natürlich ist auch der Segelsport von der Covid-19-Pandemie nicht unberührt geblieben. Das Ocean Race wurde vor einigen Wochen um ein Jahr verschoben.
Start ist jetzt nicht mehr 2021, sondern 2022. Aber man hat die Idee, dafür im kommenden Jahr im Sommer ein Europarennen stattfinden zu lassen, also einmal um Europa rum, was für uns eine großartige Möglichkeit wäre, sich zu zeigen und auch sportlich irgendwie einzusteigen. Das Boot soll im Herbst in die Werft, um dann ab April wieder ins Wasser zu kommen, und dann fängt die Mannschaft an zu trainieren und im besten Fall segelt man im kommenden Sommer dieses Europarennen und hat dann noch ein Jahr Zeit, sich intensiv auf das Rennen selber vorzubereiten.
Die Berliner Seglerinnen Friederike Löwe und Anna Markfort, die im vergangenen Jahr bei der WM in Japan Deutschlands Olympiateilnahme in der 470er Bootsklasse sicherten, hatten eigentlich beide geplant, nach Olympia 2020 erst einmal ihr Studium zu beenden. Friederike in Pharmazie und Anna in Pädagogik und Anglistik. Doch wegen der Verschiebung der Olympischen Spiele mussten sie das erst einmal vertagen und auch ihre Kampagne umwerfen.
Eine Olympiakampagne ist 4 Jahre lang, also oder beziehungsweise der olympische Zyklus. Alle 4 Jahre finden die Spiele statt, außer jetzt. Danke Corona. Und ja, man richtet dann seinen Trainingsplan, seine Mehrjahresplanung eben auf dieses große Ziel aus. Das heißt, man hat 4 Jahre, man strukturiert die durch. Also Ziel für Jahr 1, Ziel für Jahr 2, Ziel für Jahr 3 und dann 4. Wie kommen wir dahin? Welche Trainingsinhalte? Wo sind die Regatten? Was sind die Trainingspartner? Wer ist der Trainer?
Nach der Sicherung des Nationenstartplatzes sollte in diesem Sommer entschieden werden, welches der 4 deutschen Zweihandjollen-Frauenteams zu den Spielen darf. Löwe und Markfort rechneten sich gute Chancen aus, sich mit ihrem Team bei weiteren Regatten für die Teilnahme in Japan 2021 zu qualifizieren. In ihrer 6-jährigen Zusammenarbeit auf der 4,70 Meter langen olympischen Rennjolle mit Trapez und Spinnaker haben die beiden 27-jährigen Sportlerinnen schon einige Trophäen eingeheimst.
Die Erfolge, die wir zusammen so feiern konnten, war eben die Bronzemedaille bei der Junioren-Europameisterschaft direkt nach 5 Tagen Segeln zusammen. Dann 2 Jahre später die Silbermedaille bei der Junioren-Europameisterschaft. Wir haben zusammen die Kieler Woche gewonnen, was unser erster großer Sieg war. Sind Vize-Europameister geworden und haben jetzt gerade im letzten Jahr Gold und Bronze bei dem World Cup in Miami und dem World Cup in Japan gewonnen. Ja, und letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft haben wir dann das Nationenticket für Deutschland gelöst für die Olympischen Spiele. Das heißt, dass definitiv ein deutsches Team dabei sein wird. Ja, ich würde sagen, das sind so unsere größten Erfolge. Ja.
Die Regatten, bei denen sich die Berliner Seglerinnen für die Olympischen Spiele 2021 qualifizieren wollen, haben noch gar nicht begonnen. Vermutlich wird die erste im Oktober bei der Weltmeisterschaft auf Mallorca stattfinden, die eigentlich schon für letzten März geplant war. Zurzeit trainieren Löwe und Markfort im spanischen Trainingslager in Santander für ihre nationale Olympia-Qualifikation.
Wir gehen in den Kraftraum, wir gehen Fahrrad fahren, wir gehen laufen oder halt auch irgendwie sich theoretisch weiterbilden, Ausweitung mit dem Trainer, Videoauswertung. Ja, wie Freddy schon gesagt hat, spielt der Kraftraum bei uns im Fitnesstraining auch eine große Rolle. Und wir haben natürlich auch einen Kraftplan. Also da sind dann die klassischen Übungen wie Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, sowas. Müssen aber natürlich auch aufpassen, dass wir agil bleiben und unsere Schnellkraft immer wieder trainieren, damit wir eben auf dem Boot möglichst wie eine Katze uns bewegen und nicht wie ein Elefant.
Dass sowohl Friederike Löwe als auch Anna Markfort im Optimal Angst vor Wind hatten, kann man sich kaum vorstellen. Wenn man sieht, wie die beiden Top-Seglerinnen mit ihrer 470er in Neoprenanzügen auch bei unwirtlichen Wetterlagen über das Wasser jagen, um Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen. Je nach Sicht, Wind und Kurs sitzt oder steht Steuerfrau Friederike an der Pinne und die 1,84 Meter große Vorschoterin Anna hängt weit draußen im Trapez und stützt sich mit den Fußspitzen am Bootsrand ab. Beide beobachten ganz genau das Wasser und halten nach Böen Ausschau. Wichtig ist vor allem, vor den Regatten eine siegversprechende Strategie auszutüfteln.
Ich hänge im Trapez auf der Kreuz und auch auf dem Halbwind. Und versuche mich immer so lang zu machen wie möglich und trotzdem alles zu sehen, was es zu sehen gibt. Das ist manchmal eine kleine Herausforderung, weil man eben wirklich so direkt über dem Wasser hängt und man dann schon irgendwie gerne einen Kopf wie eine Eule hätte.
Aber halt auch die Segel trimmen dabei, ne? Und den Bootstrim machen, Gewichtstrim. Also man hat ja nie einfach so 12 Knoten und es bleibt immer so, sondern man hat eine Welle und der Wind nimmt zu und nimmt ab und darauf muss man ja auch immer noch reagieren. Von daher würde ich sagen, sind wir sehr multitaskingfähig.
Fan Fan heißt die 12 Meter lange Alu-Yacht, mit der Uwe Röttgering nach Abschluss seines Jurastudiums einen Kindertraum wahr werden ließ. Alleine um die Welt zu segeln.
Also ich bin in 784 Tagen über 50.000 Seemeilen gesegelt. Die Reise ging in Deutschland los, dann bin ich nach Island, dann über den nördlichen Polarkreis nach Jan Mayen. Das ist eine Insel, die zu Norwegen gehört, dann nach Grönland, von Grönland aus mehr oder weniger in einem Rutsch auf die Südhalbkugel, dann am Rand der Antarktis entlang Richtung Neuseeland, von Neuseeland aus bis hoch nach Hawaii, von Hawaii aus über die Osterinsel nach Chile, dann rund um Kap Horn zu den Falklandinseln, von da nach Kapstadt, Südafrika. Und von Kapstadt, Südafrika bin ich in 61 Tagen nonstop an die Ostküste der USA gesegelt und dann von Kanada aus wieder zurück nach Deutschland.
Auch Uwe Röttgering fing schon als Kind an zu segeln, im Opti auf dem knapp 40 Hektar großen Aasee in Münster.
Das Optifahren war sicherlich ein guter Einstieg, um so an das Handwerkliche ranzukommen. Aber der Münsteraner Aasee ist doch ein ziemlich kleines Gewässer. Und so dieses Gefühl von grenzenloser Freiheit konnte auch für einen 12-Jährigen auf diesem kleinen Aasee nicht wirklich aufkommen.
Doch davon träumte Uwe Röttgering schon als 15-Jähriger, nachdem er in der Stadtbibliothek den kompletten Bestand der Weltumseglerliteratur gelesen hatte. Segel-Know-how verschaffte er sich auf den Urlaubsturns mit den Eltern auf dem Eiselmeer. 15 Jahre später war es dann soweit. Nach dreijähriger Vorbereitung brach Uwe Röttgering 2001 auf zur Weltumsegelung. Er hatte absichtlich nicht die sogenannte Barfußroute gewählt. Auf der umsegelt man die Erde auf einem Seeweg, der hauptsächlich durch tropische und subtropische Gewässer führt. Der 30-Jährige wollte ganz bewusst seine Grenzen auf See austesten.
Also das war mir schon wichtig, dass das keine Erholungsreise wird, sondern hinterher auch in sportlicher Hinsicht, zumindest für mich persönlich, dass ich sagen kann, ich habe seglerisch das gemacht, was eben ging. Also das Sportliche war sicherlich der Umstand, dass viele Etappen ziemlich lang waren, dass die Landaufenthalte relativ kurz waren, dass das Revier auch anspruchsvoll war und alle Probleme selber lösen zu müssen, das hat mich schon an meine Grenzen geführt.
Die Risikobereitschaft, bei härtesten Bedingungen ans Limit und darüber hinaus zu gehen, haben auch Friederike Löwe und Anna Markfort.
Wir hatten einmal, dass eine Gewitterfront ziemlich schnell über die Bucht draußen gezogen ist, wie bei einer Regatta draußen waren. Und wir ins Ziel gefahren sind, während um uns herum schon die Blitze eingeschlagen haben. Wir wurden dabei dann von einer Böe getroffen, wo wir echt alle Segel aufgeschmissen haben. Also normalerweise haben wir die ja in der Klemme, die Segel irgendwie dicht gestellt, damit wir eben vorwärts fahren. Und da muss man sich vorstellen, haben wir alle Schoten losgelassen. Die Segel haben geflattert, das war irre laut. Und trotzdem war die Böe so heftig, dass das Boot einfach umgekippt ist unter uns. Das ist dann schon extrem.
Ocean Race. Ocean Race. Ocean Race. Ocean Race. Ocean Race around the world.
Bei Trans-Ocean-Regatten müssen Yacht und Crew in der Lage sein, ohne Hilfe mit schweren Stürmen und Notsituationen fertig zu werden, sagt Robert Staniek.
Die Gefahren auf See sind eben nicht nur schwimmende Container oder Wale oder Küsten, sondern das sind eben auch ganz unassistierbare Rennabschnitte und darauf muss man sich vorbereiten. Und das kann nicht jeder, will nicht jeder und das ist das Besondere an dem Sport. Also es gibt eben wirklich Abschnitte auf diesem Erdball, das würde einem Mondflug gleichen von der Zugriffsfähigkeit.
Uwe Röttgering ist sich auf seiner Weltumsegelung vieler Gefahren erst im Nachhinein bewusst geworden.
Was die gefährlichste Situation war, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, an wie vielen Eisbergen ich in 20 Meter Entfernung vorbeigesegelt bin, während ich in der Koje geschlafen habe. Aber ich habe schon ein paar Eisberge gesehen, die sehr dicht waren und wo ich mir überlegt habe, wenn das Boot in den davor liegenden Stunden auch nur einen Grad einen anderen Kurs gehabt hätte, wäre ich draufgefahren. Also von daher habe ich mein Glück schon ziemlich strapaziert.
Heute segelt Uwe Röttgering nur noch selten. Er ist mittlerweile Familienvater und würde so gefährliche Reisen nicht mehr machen. Er tröstet sich damit, dass er seine sportliche Leistung von vor 20 Jahren sowieso nicht mehr toppen könnte. Doch bis heute sagt er, vergehe kein Tag, an dem er nicht in irgendeiner Form an diese Reise denke.
Nach der Weltumsegelung bin ich mit dem Boot dann noch 3 größere Regatten gesegelt. Eine Transatlantik-Regatta, einmal das Fastnet-Rennen und einmal ein Rennen von England auf die Azoren und zurück. Und im Nachgang hat sich aber herausgestellt, dass das Hobby dann nicht so familienkompatibel ist. Also weder Frau noch Kinder wollten da mit mir an einem Strang ziehen, weswegen das Boot nicht mehr richtig genutzt wurde. Und dafür ist es dann einfach so schade, weswegen der Entschluss zum Verkauf gefallen ist.
Röttgering übergab sein Boot an die polnische Einhandseglerin Aisha Pajkowska, die er auf der Transatlantik-Regatta kennengelernt hatte. 2018 umrundete die 62-jährige Kapitänin in 216 Tagen mit Fanfan zum zweiten Mal den Globus. Dass so spektakuläre sportliche Leistungen in Deutschland eher wenig Medienwirkung haben, führt Robert Staniek darauf zurück, dass das Segeln hier kein Volkssport ist. Anders als in Frankreich, England, Neuseeland oder Australien. Darum will er das Image des Segelsports, der zudem eine umweltfreundliche Sportart ist, verbessern und vor allem den Nachwuchs fördern. Deshalb veranstaltet er einmal im Jahr auf dem Müggelsee eine Meisterschaft für die Berliner Jüngsten. Auf dem Weg von der letzten Kieler Woche zur Werft in Südengland stoppte die Imoca-Yacht Einstein sogar vor Helgoland, wo gerade der Störtebeker Opticup, die einzige Hochseeregatta für Optimisten, ausgetragen wurde.
Wir haben da eine Begegnung auf dem Meer geschaffen mit den, sage ich mal, beiden Enden des kompletten Spektrums, ob die Einsteiger und wenn man lange durchhält, gut und geduldig ist, irgendwann vielleicht Ocean Race fahren kann, darf. Genau, das war eine tolle Begegnung. Also wir sind am Opti-Feld ein bisschen gesegelt, wir haben die Kinder aufs Boot eingeladen. Es waren unglaublich viele Kinder auf dem Boot und hatten da auf alle Fälle einen schönen Regatta-Tagsabend.
Von sportlichen Erfolgen made in Germany sind die Opti-Anfänger aus dem Potsdamer Yachtclub natürlich noch weit entfernt. Aber Motivation und Teamgeist sind auf alle Fälle schon vorhanden, wenn sie sich gegenseitig Tipps geben, wie sie ihre Boote erfolgreich ins Ziel steuern.